sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Willkommen zur 145. Folge von Sideline, dem USL Podcast. Wir machen trotz der Temperaturen keine Sommerpause und sind zurück in der spannenden Phase der USL. Denn jetzt, wo der Jägermeister Cup fürs Erste durch ist, können sich die Teams mehr und mehr auf den Playoff-Run konzentrieren. Und so haben wir heute 4 spannende Spiele für euch ausgesucht und haben dazu noch ein paar kleine Transfers, die durchaus für Kopfzerbrechen sorgen. Wie immer mache ich den ganzen Bums hier nicht alleine, denn ich habe unsere USA-Reisende, US Women's National Team Expertin und MLS-Expertin Anne mit dabei. Schön, dass du da bist.
Hallo.
Gehen wir doch mal gleich in deine MLS-Expertise, denn es gab gestern für uns am Mittwoch einen Transfer, der die USL durchaus überrascht trifft, denn die Las Vegas Lights gaben bekannt, dass sie einen MLS-Veteranen verpflichtet haben, den man vielleicht noch hauptsächlich aus den früheren Jahren kennt und aktuell nicht mehr so auf dem Schirm haben könnte. Liebe Anne, sei ehrlich, was hältst du vom Transfer? Um wen geht es? Und vor allem, wie schätzt du die Nützlichkeit für Vegas ein?
Also, dieser Transfer hat mich ein wenig verwirrt, was jetzt vielleicht nicht unbedingt an dem Transfer liegt, sondern an der Art und Weise, wie Las Vegas ihn bekannt gegeben hat. Nämlich, also das ist eine Art Wimmelbild, haben wir vorhin schon festgestellt. Dieses Bild ist komplett überladen mit sehr, sehr vielen Farben und auch Farben, die dann wiederum weniger gut zu sehen sind. Und man kann sehr groß lesen, dass Tommy begrüßt wird. Aber man sieht erstmal nur Tommy. Und da muss man genauer hinsehen. Man muss das Bild wirklich groß machen und dann erst erkennt man, Tommy McNamara, den kennt man ja durchaus. Aber also dieses Bild ist wirklich sehr, sehr wild. Man sieht ihn in seinen oder mit Trikots aus seinen MLS-Etappen, wo er jeweils gespielt hatte. Dann sieht man viel Las Vegas-Bezug noch. Also man kann da wirklich sehr, sehr viel entdecken. Aber es war ehrlich gesagt nicht die beste Ankündigung, die ich gesehen habe, weil ich wirklich erstmal verwirrt war, wer ist denn Tommy? So, das Gesicht nicht sofort gesehen, wahrgenommen. Ganz merkwürdige Geschichte, aber vielleicht passend zu Las Vegas, muss man auch anerkennen. Ja, und McNamara kennt man, ehrlich gesagt, ich würde behaupten, vor allem so aus seiner Zeit vom New York City FC, wo er ja damals landete. Er spielte vorher bei Chivas USA und dann kam der New York City FC dazu und sie hatten ihn über den Expansion Draft dann gedraftet gehabt. Und da hat er einige Jahre gespielt. Und ich meine, zu der Zeit war er auch noch US-Nationalspieler. Und zu der Zeit ist er, fand ich, durchaus auch hin und wieder mal aufgefallen. War zwar nie der super krasse Megastar, aber man kannte irgendwie den Namen und konnte was mit ihm anfangen. Er wechselte dann irgendwann zu Houston. Da wurde es dann schon ein wenig ruhiger, aber man hat zumindest noch mitbekommen, er ist in Houston. Und da war er aber auch gar nicht so lange. Und von 2020 bis 2025, bis zum Januar 2025, war er bei New England Revolution. Und ehrlich gesagt, ja, er hat da gespielt und ja, ich habe das auch mitbekommen, aber ich habe ihn irgendwie trotzdem nicht mitbekommen, weil er jetzt nicht enorm aufgefallen ist. Also es ist kein Superstar als Spieler. Es ist halt ein Spieler, den man kennt, weil er ja durchaus schon einige MLS-Erfahrungen hat. Er hat doch das ein oder andere Tor gemacht, so ist es ja nun nicht. Aber wie gesagt, es ist so ein Spieler, der irgendwie recht schnell abtaucht. Und ich bin ehrlich, ich habe nicht mal mitbekommen, dass sein Vertrag nicht verlängert wurde. Er war dann seit dem 1.1.25 ohne Club und ist jetzt halt von Las Vegas verpflichtet worden. An sich muss ich aber trotzdem sagen, ist die Verpflichtung gar nicht so schlecht. Also für beide Seiten natürlich. Er hat endlich wieder einen Club. Und für Las Vegas kann er da durchaus eine Bereicherung sein. Er ist halt vor allem im Mittelfeld unterwegs, kann aber zur Not auch mit in die Verteidigung, da vor allem links. Aber ja, vielleicht bringt er dann nochmal das nötige Wissen, die nötige Erfahrung mit dazu und hilft so ein bisschen auch eher in den Angriff zu gehen, dass Las Vegas dann auch das ein oder andere Tor mehr macht. Ich finde, es ist kein schlechter Transfer. So viel kann man ja schon mal sagen.
Dass du ihn vielleicht nicht ganz mitbekommen hast, hat man in den letzten Jahren in der MLS ganz gut gesehen. Wenn man den Transfermarktdaten glauben kann, hat er im letzten Jahr 24 gerade mal 5 MLS-Spiele gemacht mit 200 Minuten Spielzeit und im Jahr 23 6 MLS-Spiele mit 188 Minuten Spielzeit. Das heißt, abseits von wahrscheinlich Pokalmodi hat er jetzt nicht wirklich viel gespielt. Ja, der gute Mann ist 34 Jahre alt, also schon auf dem eher späteren Altersteil für Feldspieler. Spielt hauptsächlich karrieretechnisch auf dem Flügel, also links außen oder linkes Mittelfeld. Hat aber auch einige Spiele im zentralen Mittelfeld offensiv wie eher defensiv gespielt. Was man jetzt auch sagen kann, ist, er ist jetzt nicht gerade krass torgefährlich. Also abseits der Zeit bei New York, wo er in MLS-Spielen 13 Tore und 15 Vorlagen hatte, hatte er bei Houston, wo er danach spielte, gerade mal 5 Scorer gehabt und bei New England 13 in über 100 Spielen. Das heißt, ich bin ehrlich gespannt, welche Rolle man ihm bei Vegas geben will, weil mit über 30 als Flügelspieler kann ich mir das nicht gut vorstellen. Weil auch wenn dein Wissen und dein technisches Ballgefühl dasselbe bleibt, Ausdauer und Geschwindigkeit werden definitiv schon abgebaut haben. Und daher bin ich nicht ganz sicher, ob das da irgendwie sinnvoll wäre, ihn dann nach wenig Spielzeit irgendwie für 60 Minuten oder so einzuplanen. Als zentraler Mittelfeldspieler und Balllenker könnte der ganze Wurm schon eher funktionieren, auch trotz des Alters. Aber ich bin gespannt. Also mit wenig Spielerfahrung in den letzten Jahren, schon auf dem absteigenden Ast, alterstechnisch. Ich bin gespannt. Also ob er die Aufgabe ernst nimmt und wirklich Bock hat zu spielen und nochmal Qualität mitbringt. Oder ob er es eher noch so ein bisschen als Geld machen sieht, aber sich geistig nicht mehr wirklich reinhängt. Quasi wie Andrea Pirlo damals bei New York City FC. Ich bin gespannt. Also ich finde es nicht komplett komisch, ich finde es nur überraschend und würde halt gern wissen, als was man ihn einplant. Mittelfeld sehe ich ihn schon eher. Auf dem Flügel, glaube ich, ist es eine scheiß Idee. Aber das werden wir potenziell schon am Wochenende sehen können.
Ich gehe ehrlich gesagt auch davon aus, ins Mittelfeld stecken und dass er da dann schalten und walten soll. Wie gesagt, der hat viel Erfahrung und die können sie an der Stelle dann nutzen.
Gehen wir in den zweiten Spielertransfer, der Anne auch ein bisschen überrascht hat. Dieser ist nicht ganz unerwartet, aber auch nicht ganz schön. Denn wir reden von einem Ex-Vegas-Spieler, und zwar von Danny Trejo. Nein, nicht der Sportspieler von Marete, nur der gleichnamige Spieler. Trejo ist jetzt ganz frisch in der zu Saisonbeginn zu Birmingham gewechselt und ist jetzt vor ein paar Tagen offiziell bekannt gegeben, dass er zu den Oakland Roots gewechselt ist. Also von der Eastern Conference in den Keller der Western Conference. Da gern die Frage auch an dich, Anne. Was hältst du vom Transfer? Und ja, freust du dich auf ein neues Danny Trejo-Trikot? Da mit dem schönen Oakland Roots Mosaikmuster?
Also, ehrlich gesagt, oder anders formuliert, er kann für die Oakland Roots schon durchaus hilfreich sein. Was mir bei ihm aber zuletzt schon sehr aufgefallen ist, er ist schon so ein bisschen zu also einem kleinen Wandervogel geworden. Und das ist eigentlich immer ein Zeichen, wo man ein bisschen vorsichtig sein sollte, wenn er bei keinem Team so richtig konstant ist und so richtig konstant so die Leistung bringt, dass sie ihn wirklich auch behalten wollen. Also ehrlich gesagt, meine Erwartungen sind ein wenig nach unten gesetzt als noch vor 3-4 Jahren. Gut, da waren die Erwartungen sehr hoch.
Ich bin ehrlich, ich muss in derselbe Richtung einschlagen, denn bei Birmingham hat man ihn als wirklich mit Star-Transfer geholt und hat auch gehofft, dass er quasi alleine so ein bisschen hilft, das Team wieder mitzuformen. Klar, Birmingham selbst war in einer schwierigen Situation, lief sportlich scheiße, dann hat man den Trainer gewechselt, der hat ein anderes System, andere Vorstellungen und so weiter. Was man mal schon mitbekommen hat, war, dass Trejo zum einen verletzungsanfällig wirkte und zum anderen auch vom Trainer das nicht das Vertrauen bekommen hat. Und bei dem eher das Motto war, du musst 100% abliefern, sonst nutze ich dich nicht. Das heißt, die Frage nach der Moral des Spielers und nach der Qualität würde ich mir schon ein bisschen stellen wollen, weil verletzungsanfällig und vielleicht nicht immer zu 100% motiviert, sorgt halt schon für ein kleines Absinken der Erwartung und der Qualität. An sich, muss man sagen, lehnen sich seine Statistiken trotzdem nicht schlecht in der Saison. Er hat in 13 Spielen Spielzeit immerhin 5 Scorer gemacht. Also 18 Spiele insgesamt, aber aufgrund der Spielzeit runtergerechnet, 13 Spieler Spielzeit mit 5 Scorer. Ist jetzt nicht komplett schlecht, aber halt auch bei Weitem nicht so, was man aus den Zeiten bei Vegas oder Phoenix noch kennt. Und daher, ja, ich bin gespannt. Also bei Birmingham hat es nicht mehr so wirklich funktioniert. Da ergibt es Sinn, dass er sich einen neuen Ort sucht. Er ist aus Kalifornien. Vielleicht hilft das auch quasi so ein bisschen wieder in der alten Heimat anzukommen. Aber bei den Roots, die im Keller feststecken, weiß ich jetzt nicht, wie da so die Moral im Training ist oder was das die Erwartungen in der Kabine angehen, ob er da wirklich das beste Umfeld hat. Ich bin gespannt. Ich komme für mich ein bisschen unerwartet, dass er doch so plötzlich wieder gewechselt ist nach einer quasi halben Saison. Aber unterm Strich ein interessanter Verein, möglicherweise ein cooles Trikot und ich hoffe, dass er mal konstant Leistung liefern kann, denn bisher muss man sagen, ist es doch ein bisschen enttäuschend.
Wir sind uns völlig einig.
Stichwort enttäuschend. Ich weiß nicht, warum du mir diese Schmerzen zufügen wolltest, aber du hattest vorgeschlagen, über meine Hearts of Pain zu reden, bevor wir dann in die Spiele reingehen.
Man muss dazu aber auch sagen, dass ich das nur vorgeschlagen habe, weil du eine sehr interessante Statistik erzählt hast, über die, wie ich finde, man durchaus mal reden sollte.
Na dann mach mal, quäle mich ein bisschen.
Na, ich glaube, du kannst die Statistik besser erzählen, aber ich frage dich mal, wie viele Torschüsse haben die Hearts of Pain denn in den letzten 3 Spielen gehabt?
Das ist eine gute Frage. Also muss ich nochmal zurückgucken, was das Spiel davor angewiesen ist, aber in den letzten 2 Spielen auf jeden Fall, gegen Knoxville und gegen Richmond, hatte man exakt einen. Also einen Torschuss in 180 Minuten Spielzeit. Das ist, wenn wir es in Echtzeit umrechnen, ein Torschuss in 3 Stunden. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass man mich, auch meiner heutigen körperlichen Verfassung, in eine Schulsport-Turnhalle einsperrt für 3 Stunden und mir einfach mal ein Tor zum Schießen gibt, frage ich mich, was ich den Rest der Zeit mache, wenn ich nur einen Torschuss in der Zeit hinbekomme. Daher ja, meine Hearts of Pain haben es geschafft, gerade mal einen einzigen Torschuss in 2 Spielen hinzubekommen. Und das ist nicht schön, muss man höflich zu sagen.
Das ist ausbaufähig. Aber wir hatten vorhin ja schon ein bisschen darüber gesprochen und wir analysieren heute ja auch kein Hearts of Pain Spiel, weil sie 0-0 gespielt haben. Was ich aber interessant finde, ist so die recht unterschiedlichen Erwartungen oder die Frage generell, was erwartet man denn eigentlich von den Hearts of Pain, die ja sehr, sehr neu dabei sind und im Prinzip, wenn man sich den Kader anguckt, da gibt es zwar einige Spieler, die haben durchaus Erfahrung schon, aber da sind halt auch recht viele Spieler dabei, die haben im Prinzip gar keine Profi-Erfahrung, die kommen vom College. So, in welche Richtung gehen denn so die Erwartungen? Was wollen die Fans oder passt es für die Fans? Was kann man da erwarten?
Also ich glaube, die Fans sind aktuell noch auf einem Punkt, dass sie alles durch die rosa-rote Brille sehen und es ihnen relativ Wurst ist, wie die Mannschaft spielt, solange sie eine halbwegs gute Performance abliefert. Und sie daher nicht so zwingend total deprimiert sind. Vor allem, solange sie zu Hause immer schön Stimmung machen. Und sind ja weiterhin ausverkauft mit immer 5.700 Zuschauern. Die sporterfahrenen Zuschauer und die vielleicht auch nicht nur auf den, nennen wir es mal, Festivitätsaspekt der Spiele gucken, die sind dann schon definitiv kritischer über die Leistung der Hearts of Pain. Mich auch definitiv eingeschlossen. Und ja, ich bin mit einem Punkt angelangt, wo ich mich gerade und auch morgen dann in meinem englischen Solo-Podcast fragen möchte, mit weiteren Nachdenkungen, ob wir vielleicht den Stand der Dinge als fest akzeptieren sollten und mit dem den Rest der Saison bestreiten. Also nicht ständig auf Verbesserungen hoffen oder auf irgendwie nochmal eine Explosion eines Spielers hoffen oder krasse Transfers, sondern einfach sagen, okay, das ist das, wozu unsere Mannschaft zum Leisten fähig ist. Besser wird es jetzt nicht, schlechter vermutlich auch nicht. Damit müssen wir jetzt klarkommen. Und an diesem Punkt bin ich gerade, weil realistisch betrachtet, der Großteil des Spielers kommt frisch vom College oder hat zumindest nicht viel Profi-Erfahrung und war vorher auf dem College oder hat maximal Erfahrung in irgendwelchen, sorry für die Formulierung, drittklassigen Ligen irgendwo in Europa. Und das meine ich wortwörtlich. Also wir hatten Spieler, die haben irgendwo in der dritten Klasse in Finnland gespielt und kurzzeitig in der vierten Klasse in Polen oder ähnliches. Das heißt, wir haben jetzt außer einem, der aus Japan kam, der da auch die J-League-Erfahrung hat, ausländische Spieler geholt oder Amerikaner mit ausländischen Wurzeln, die nie krass hochgespielt haben. Und daher, ja, vielleicht ist das gerade mal eine gute Phase zu akzeptieren, dass das ist, was wir leisten können. Also mit Spielern, die nicht viel können oder noch nicht viel gezeigt haben, dass eben das ist, was wir erwarten können. Weil das würde auch erklären, warum wir in unseren Problembereichen wie Flanken schlagen oder wie Standardsituationen einfach nicht besser werden. Weil das eben das Niveau und der Kenntnisstand ist, mit dem wir jetzt arbeiten und noch Jahre brauchen wahrscheinlich.
Na gut, du hast ja, also ich spiele halt auch in der League One, das ist jetzt auch nicht die erste oder zweite Liga. Und an sich finde ich, das ist aber durchaus ein interessantes Projekt. Du holst dir vor allem viele junge, unerfahrene Spieler und baust die erstmal auf und baust quasi mit denen zusammen dann im Laufe der Jahre vielleicht so ein ideales Team. Und ich glaube sogar auch, gerade wenn ein Team so frisch in der Liga ist, man kann nicht immer die Erwartung setzen, wie Rhode Island sie geschafft haben, dass man in der ersten Saison gleich super krass durchstartet. Gut, man sieht ja jetzt auch, wie es bei Rhode Island gerade läuft. Aber ich glaube, das ist ein Projekt, was man über Jahre beobachten muss und dann mal schauen, auch wie die Fans darauf dann reagieren, ob die irgendwann, offensichtlich haben sie ja zurzeit noch eine recht niedrige Erwartungshaltung und freuen sich einfach, dass sie den Fußball da haben und haben trotzdem Bock darauf. Und vielleicht ist das am Ende viel, viel mehr wert als irgendwelche Ergebnisse, so dass sich da eine Community gebildet hat, die Bock auf diesen Sport hat und da jetzt nicht unbedingt sofort ein Titel gebracht werden muss, sondern man einfach sich trifft und gemeinsam irgendwie eine Gemeinsamkeit hat. Aber dann vielleicht so im Laufe der Jahre sich da entweder mehr entwickelt oder man dann sieht, was sind die Probleme? Ob dann vielleicht Fans wegbrechen, ganz andere Zielgruppen plötzlich dazukommen. Also solche Sachen. Also ich finde es ein spannendes Projekt, was da entstanden ist. Eben vor allem, weil so viele Zuschauer kommen.
Bin ich ganz bei dir. Bevor wir in die Pause gehen, kann ich euch nur raten, wenn ihr mehr wirklich in die tiefer gehende Analysen haben wollt, zum Beispiel vom Spiel gegen Richmond vom letzten Wochenende, dann hört doch weiterhin gerne in meinen englischen Podcast Fallen Leaves The Main Podcast rein. Denn da analysiere ich natürlich die Spiele und die Probleme, in denen wir sind. Und da können wir weiter meckern oder nachdenken über die diversen Problemchen. Und ansonsten, wenn du nichts hast, Anne, würde ich sagen, gönnen wir uns.
Noch kurz was vor der Pause, damit wir positiv abschließen. Ich muss mal, und das wird auch direkt wieder einkrachen, ich weiß es, aber was ist da bei Hartford los? Also darüber müssen wir noch ganz kurz sprechen. Hartford hat jetzt 4 Spiele in Folge gewonnen. Und das sah sogar ziemlich gut aus zuletzt. Also da ist ein bisschen was, hat sich ein bisschen was positiv entwickelt. Die Fans haben auch sehr witzige Banner mittlerweile oder sehr witzige Sprüche und motivieren sich da gerade ganz gut gegenseitig, nachdem man recht lange in einem doch traurigen Tross war, den ich komplett nachvollziehen kann. Aktuell ist man auf Playoff-Rang, also etwas, was man nicht erwartet hat. Gefällt mir gut, was da so zuletzt passiert ist. Ich hoffe natürlich, dass das auch ein bisschen bestehen bleibt und jetzt nicht gleich wieder, wie gesagt, krachen geht. Wäre schön, wenn sie es mal in die Playoffs schaffen. Ich erwarte keinen Titel, aber Playoffs wären schon wirklich schön.
Ja, und mit diesem wunderschönen Gedanken würde ich sagen, gehen wir wirklich in eine Pause, weil sonst werden die Playoffs doch nicht kommen, wenn wir jetzt lange weiterlabern. Also, bis gleich. Dann geht's in die Spiele von der USA Championship.
Ein Nicken. Mehr nicht. So feierte Xabi Alonso Leverkusens ersten Meistertitel. Kein Jubel, kein Sprint, keine große Show, denn er wusste, dass es passieren wird. Xabi Alonso hat nämlich eine Gabe, die seine große Karriere überhaupt erst möglich machte. Und von der erzähle ich euch in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden, Xabi Alonso, die Kunst schon vor Anpfiff zu gewinnen. Überall, wo es Podcasts gibt.
Willkommen zurück zu Sideline, dem USL-Podcast. Wir hatten wieder ein sehr unterhaltsames Wochenende in der USL Championship. und konnten erleben, wie der schöne Club aus New Mexico die nächste hohe Pleite kassiert hat. Und das war doch für einige überraschend, für die anderen schmerzvoll und wieder andere durchaus unterhaltsam. Aber wir wollen heute nicht groß über New Mexico reden, denn wir hatten ja noch das 4-0-Torfest von Hartford in Erinnerung. Aber lass uns doch mal die Mannschaft reden, die dann gegen New Mexico 5-2 gewonnen hat, nämlich über Tulsa. Die spielten nämlich in einem Arbeitstagsspiel, quasi am Mittwoch, vorher gegen Monterey. Also von Tulsa war es noch eher Eastern Conferences, auch wenn sie technisch im Westen spielen. Direkt nach Kalifornien gegen Monterey. Was ist dir so in Erinnerung geblieben, liebe Anne? Und vor allem, warum magst du Patina Grün nicht?
Also erstmal noch ganz kurz zu New Mexico. Also ehrlich gesagt, da brennt doch wirklich der Baum. In 2 Spielen sich 9 Tore gefangen, kein einziges geschossen. Das ist ehrlich gesagt nicht so cool. Ja, und Tulsa, die, du hast es ja schon erwähnt, keine Tore geschossen, ist falsch. Die haben ja 2 Tore geschossen gegen Tulsa, aber Tulsa sie 5-2 quasi nach Hause geschickt. Und was mir in der Partie deutlich aufgefallen ist, auch da war sich, glaube ich, ein Team zu sicher und ist dann sehr, sehr nachlässig geworden und hat das bitter bereut, um da nicht zu viel anzuteasern. Aber also auf einem weißen Trikot eine hellgrüne Schrift zu machen, ist wirklich, das ist das Gleiche wie dieses weiße Trikot mit goldener Schrift. Was soll es? Also lasst es doch einfach. Man kann es einfach nicht lesen. Sehr unnötig.
Ja, würde ich völlig mitgehen. Gut, gehen wir in die Partie rein, denn es gab gerade mal nach 12 Minuten das erste Tor und das war ein bisschen unglücklich vom Keeper oder auch für den Keeper, denn Campuzano kriegt den ersten Fernschuss direkt gehalten. Während er noch am Boden liegt, kommt Alex Dalou von links angelaufen und haut den abgeprallten Ball rein. Also das klassische Abstaubertor. Der Keeper hält, braucht noch ein paar Sekunden, um sich aufzurappeln. Der Stürmer ist schneller und spitzelte dann den Ball aus kurzer Entfernung vom Pfosten ins Tor. Und damit dann das 1-0 für die Gäste aus Oklahoma. Gut gemacht von ihm und eben ein bisschen unglücklich vom Keeper. Aber naja, man kann nicht jeden Ball halten.
Allerdings, also wenn ich ehrlich bin, gebe ich dem Keeper an diesem Tor überhaupt nicht die Schuld, sondern die Situation entsteht ja vorher schon von einem seiner Verteidiger. Weil die Situation, die ganz ursprünglich war, ist ja, der Keeper hat den Ball und möchte den Ball nach vorne schießen oder was auch immer er machen will. Auf jeden Fall liegt der Ball bei ihm. Dann kommt ein Verteidiger an und nimmt ihm quasi diesen Ball weg und schießt dann den Ball, aber er schießt ihn genau zu einem Gegenspieler. Und dieser Gegenspieler passt den Ball dann zu seinem Mitspieler. Daraufhin gibt es den ersten Torschuss, der noch abprallt, wo der Ball dann halt abprallt vom Torhüter. Und danach der Nachschuss. Also die Situation hätte ja niemals entstehen dürfen, wenn sein eigener Mitspieler ihm den Ball nicht weggenommen hätte und diesen Fehlpass verursacht hätte. Also die Szene fand ich nur aus diesem Aspekt schon völlig absurd. Das wirkte ein bisschen so, als gäbe es da leichte Unstimmigkeiten zwischen Verteidigung und Keeper. Aber dass ein Verteidiger seinem Keeper so offensichtlich den Ball wegnimmt und man sich da scheinbar nicht so richtig einig war, fand ich dann schon sehr merkwürdig. Es gibt allerdings auch eine Antwort, die ist erst jedoch in der zweiten Halbzeit. Jetzt ist die Frage, hast du in der ersten Halbzeit noch was?
Ja, ich fand, dass Campuzano noch einen sehr guten Schuss am rechten Pfosten halten konnte, um sich nochmal auszuzeichnen. Und mein Punkt war auch gar nicht, dass ich den Torwart schlecht finde. Ich würde nur sagen, er hat halt da Pech gehabt in der Szene, weil er den ersten Schuss nicht gut halten konnte. An sich gehe ich da völlig mit, dass beim Tor die Abwehr schon definitiv eher Schuld hatte. Aber ja, ansonsten aus der ersten Halbzeit nur noch, dass der Torwart von Monterey eine gute Parade in der 17. gezeigt hat mit einem guten Schuss aus der Entfernung am rechten Pfosten und ansonsten nö. Können wir gerne in die zweite Halbzeit gehen.
Dort ist es nämlich in der 51. Minute und da gibt es dann von Monterey eine gute Situation. Sie spielen einen schnellen Konter. Kurze Pässe, aber dafür sichere Pässe. Der Ball landet irgendwann, der Ball landet dann bei Ivanovic. Der macht einfach einen Querpass an der Strafraumgrenze. Da steht Johnny Klein, sehr frei, hat Platz und kann die Gelegenheit nutzen und das Tor machen. Sehr gut herausgespielt, die ganze Situation, gut gemacht. Wie gesagt, sehr schneller Konter, kurze Pässe. Wie aus dem Lehrbuch, so soll es sein, und sie haben sich mit dem Tor belohnt.
Und by the way, ziemlich gut gemacht von Klein, denn es war dann Debütspiel für Monterrey und gleich mal so ein wichtiges Tor gemacht. Würde ich sagen, erster Eindruck, schon mal gut für die Jungs aus Kalifornien. Aber Stichwort guter erster Eindruck, denn Ivanovic fällt selber nochmal gut auf, denn in der 59. Minute, also gerade mal 8 Minuten nach dem Ausgleichstor, dreht er das Spiel für Monterrey und macht das da in der Situation perfekt als Stürmer. Denn es kommt eine Flanke von links in den Strafraum reingeflogen. Er springt hoch und haut den Ball per Direktabnahme unten rechts rein. Penarande im Tor von Tulsa wirkt leicht überfordert und macht noch ein sehr seltsames Gesicht, nachdem der Ball im Tor eingeschlagen ist. Und daher, ja, schön gemacht von Monterrey. Durchaus gute Tore innerhalb von gerade mal 8 Minuten. Aber wo die Tulsa-Verteidigung da war in dem Spiel, das muss mir mal einer erklären.
Vielleicht hatten sie Termine oder so. Wir wissen es ja nicht. Es gibt aber noch mindestens ein weiteres Tor, vielleicht ja sogar noch mehr. Und das ist in der 71. Minute. Allerdings in der Situation gegen Monterrey, denn Owen Dam hat den Ball und kann diesen Ball per flachen Pass ganz einfach an der Strafraumgrenze oder wieder in den Strafraum schießen. Und dort steht letztendlich Lukic. Der hält nur noch den Fuß hin. Beides geht recht schnell, also der Pass kommt schnell in den Strafraum, Fuß sofort hingehalten und der Ball ist im Tor. Also 2-2.
Die Partie endet allerdings nicht im Unentschieden, denn Tulsa dreht das Spiel nochmal rum und gewinnt am Ende. Denn Arthur Rodgers bekommt einen Handelfmeter zugesprochen und verwandelt ihn ganz entspannt in der 86. Minute. Der Keeper springt nach rechts, er haut den Ball links unten rein. Und so gewinnt der FC Tulsa das Spiel in Monterrey. Am Ende würde ich jetzt nicht zwar sagen, dass sie das bessere Team waren, aber halt das kaltschnäuzigere Team. Und sie immer wieder die Comeback-Kids, die nach einem Rückstand das Ding noch drehen können. Und wie wir schon gesagt haben, ein paar Tage später, dann am Wochenende, haben sie New Mexico vor heimischer Kulisse mit 5-2 abgefertigt und sind damit weiterhin Tabellenführer in der Western Conference.
Man muss allerdings auch dazu sagen, der Elfmeter, den sie da bekommen hatten, da war auch, fand ich, ein bisschen Glück mit dabei. Der Verteidiger grätscht halt im Strafraum in die Situation rein, will im Prinzip an den Ball kommen, schafft er nicht. Er bekommt aber dafür den Ball an die Hand. Das gibt halt den Handelfmeter an sich. Den Pfiff finde ich völlig okay. Der ist einfach auch, aus Sicht des Verteidigers ist auch einfach Pech dabei. Er rutscht in dem Moment, kann also nicht so wahnsinnig viel machen. Klar, er hätte den Arm vielleicht noch woanders haben können, aber kann ich noch nachvollziehen, dass das passiert. Blöd gelaufen, aber an sich bin ich mit dem Ergebnis da auch fein. Das ist schon okay, dass es so geendet hat. Ist jetzt nicht unverdient.
Würde ich komplett unterschreiben. Und ja, gehen wir doch mal gleich in den Stichpunkt Tabellenführer wieder rein. Denn im Osten gibt es bekanntlich nicht viel Neues, außer ja, ein tolles Spiel. Denn Louisville empfing Charleston Battery. Die beiden Mannschaften, die seit Jahren doch recht gut konstante Leistung abliefern und sich regelmäßig um den Platz des Tabellenführers und vor allem des Conference-Siegers streiten. Und dieses Mal gab es ein Spiel in Louisville in Kentucky vor 13.000 Zuschauern. Wir haben beide ein bisschen gerätselt, ob man die Möglichkeit hat, von der Autobahn ins Stadion zu gucken und da ein bisschen Spaß zu haben. Am Ende muss ich sagen, die Partie war auch im Stadion sehr lohnenswert, oder?
Auf jeden Fall. Aber also, wer mal die Möglichkeit hat, sich in Louisville dieses Stadion anzusehen, darf uns gerne mal berichten, wie der Blick von der Autobahn tatsächlich auf das Spielfeld ist. Für uns sah es jetzt so aus, als könnte man dort zwar die LED-Wand sehen und man würde sehen, dass da Personen im Stadion sind, aber man könnte das Spiel nicht sehen. Gebt uns gerne mal eure Eindrücke zu dem Stadion selbst. Und die Partie, also die verspricht schon das am Ende, was sie auch auf dem Papier vorher versprochen hat. Es fängt nämlich schon, finde ich, sehr hochklassig an. In der dritten Minute gibt es einen langen Ball. Weit nach vorne von Louisville. Und dort steht McFadden. Und der nimmt den Ball nicht einfach irgendwie an, sondern er hält einfach den Kopf hin und köpft ihn weiter, verlängert ihn damit sozusagen. Und passt ihn damit mehr als perfekt in die Mitte des Strafraums. Da steht natürlich Philip Goodwin. Und der macht, was er machen soll, was er machen kann und macht mich das Tor. Ich finde, sehr schönes Tor. Ob der Kopfball jetzt wirklich zu 100% genauso geplant war, weiß ich nicht, aber es sieht cool aus, muss man sagen.
Gehe ich mit. Und Goodwin ist auch ein echt guter Stürmer, schon seit Jahren schon. Aber in der Partie wird sein Licht überstrahlt, denn Jensen Wilson hat die Möglichkeit, gerade mal 13 Minuten später das erste Tor für sich in der Partie zu machen. Und ich betone absichtlich das erste, weil es nicht das einzige war. Denn er hat es dann ein bisschen einfacher als Goodrum, denn er bekommt den Ball von links zurückgelegt und kann dann aus recht entspannter Entfernung den Ball einschieben. 2-0-Führung für Louisville, ein sehr, sehr einfaches Tor, da die Verteidigung quasi nicht existent war. Und so erhöht Louisville auf 2-0 und gefühlt schon zur Vorentscheidung.
Ja, aber 2-0 wäre ja langweilig. Das dachte sich auch Wilson. Der bekam in der 28. Minute wieder den Ball zugespielt. Und in der Situation, er steht noch nicht mehr am Strafraum, sondern er steht kurz davor. Allerdings ist er frei. Er ist sehr weit frei. Und dementsprechend hat er ausreichend Platz und denkt sich, naja, ich kann ja auch mal einfach aufs Tor schießen. Bietet sich aus der Distanz durchaus mal an. Er macht es so halb hoch. Perfekte Distanz, um den Torhüter ein wenig zu ärgern, weil man so schlecht da rankommt. Und hat Erfolg. Der Ball ist im Tor. Also 3-0.
Aber was ist schöner als ein 3-0? Richtig, ein 4-0. Und das war wieder klassisch einfach, denn in der 45 plus 6. Minute, also schon spät in der Nachspielzeit, meine Güte, kriegte Taylor Davila einen Elfmeter zugesprochen und verwandelt ihn auch. Das heißt, Louisville führt im Top-Duell zur Pause mit 4-0 und außer einer Halbwegschance von Charleston am Anfang des Spiels war bis dato echt wenig von denen zu sehen.
In der zweiten Halbzeit sieht man kurz was von ihnen, aber wenn ich ehrlich bin, auch nicht so wahnsinnig viel. Es gibt eine Szene, da fallen sie mir auf, und die ist in der 52. Minute. Entscheider in dem Fall ist Kyle Jennings, der schießt den Ball hoch in den Strafraum. Dort steht Myers, und Myers steht in dem Fall sehr, sehr frei. Also da hat die Verteidigung von Louisville überhaupt nicht gut gestanden. Und er steht so frei, dass er ausreichend Zeit hat, um den Ball zu stoppen und dann aufs Tor zu schießen und auch zu versenken. Also, weiß ich nicht. Da gibt es noch Nachholbedarf bei der Louisville-Verteidigung. Das sollte dir nicht zu oft passieren. In dem Fall hat es zumindest zu dem Zeitpunkt keine Auswirkung, weil es steht ja da 4-1. Man hat ja genug Zeit noch.
Ja, aber außer ein paar Chancen, muss ich sagen, kam dann nicht mehr viel von Charleston. Also sie hatten schon noch ein paar Sachen versucht, aber da war jetzt nicht, dass ich sagen würde, da war eine gute Torchance dabei. Louisville ist hier und da nochmal an den Latten oder an den Pfosten gescheitert. Aber ansonsten war die zweite Halbzeit tatsächlich relativ ereignisarm. Und ja, unterm Strich gewinnt Louisville das Top-Duell mit 4-1. Vor allem nach Blick auf die erste Halbzeit überhaupt nicht unverdient. Ein bisschen überraschend fand ich das dann schon, dass es doch sehr eindeutig ausgegangen ist. Aber es sind noch einige Spiele zu gehen und vielleicht rächt sich ja Charleston am Ende in den Playoffs. Aber Stand jetzt bleibt Louisville weiter das Top-Team im Osten, wie seit gefühlt 10 Jahren in Folge.
Spricht ja ein bisschen dafür, dass man in Louisville eine wirklich gute, souveräne und langfristige Arbeit auch macht.
Dem kann ich nichts mehr hinzufügen, denn das stimmt. Hast du sonst noch was aus der Championship? Weil ansonsten würde ich mich sagen, gehen wir in eine Pause und reden dann in Ruhe über die doch sehr torreiche League One.
Dann ab in die League One.
Dann ab in die Pause und dann hören wir uns gleich wieder in der dritten Liga der USA neben der MLS Next Pro und vor allem der wundervollen NISA. Bis gleich.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast. Re-Evolution.
Zum letzten Mal für heute. Willkommen zurück zu Sideline, dem USL-Podcast. In über 140 Folgen haben wir schon einige torreiche und auch bekloppte Spiele gesehen und für euch vor allem auch kommentiert. Allerdings bleibt die USL immer wieder doch erfrischend, was solche Spiele angeht. Und deswegen starten wir jetzt in eine Partie, die gerade mal 9 Tore hatte. Hätten ruhig 10 oder mehr sein können. Die wirklich bekloppte hätte nicht laufen können. Es gab schöne Tore, es gab langweilige Tore, es gab rote Karten und eine seltsame Stadionsituation. Denn wir reden von der Partie Charlotte Independence gegen Greenville. Normalerweise versuchen wir ja immer in den Folgen eine Abwechslung zu schaffen und nicht über das Team zu reden, was wir in der letzten Folge im Programm hatten. Da wir aber hier 9 Tore haben, gibt es, glaube ich, fast keine Ausrede, um das nicht zu besprechen. Und was ich kurios finde, um auf Stadion einzugehen, ihr wisst, da ist tote Hose. Also 800 Zuschauer sind schon gut. Und wenn man sich die sozialen Netzwerke von Charlotte anguckt, dann gab es sehr viel Hype um das Spiel. Unter anderem deswegen, weil es einen Überflug mit einem Helikopter gab, an dem ein Mann hing, an dessen Körper man die USA-Flagge angebracht hat, so dass dann quasi die schöne Flagge durchs Stadion geweht ist. Das Ding ist nur, da ist halt keiner. Da frage ich mich echt, wie fühlt sich der Mensch, der da an höchsten Höhen über dem Stadion abhängt und gefühlt keinen hat, der ihm zujubelt? Und vor allem, sind das nicht Perle wie vor die Säue? Was hältst du davon, Anne?
Ich überlege ehrlich gesagt, wie viele Zuschauer beim letzten Mal beim Charlotte-Spiel dabei waren. Es war ja auch nur sehr wenige gewesen. Vielleicht hatten sie deswegen jetzt irgendwie, keine Ahnung, 10 Zuschauer mehr dabei, weil die Familie von dem Fallschirmspringer mit im Stadion war. Aber ja, an sich trotzdem eine kuriose Situation. Weil auch in dem Fall, also wir hatten jetzt dieses Mal 826 Zuschauer. Laut statistischer Zahlen. Was wirklich extrem wenig ist.
Gut, gehen wir die Partie rein, denn wir haben nicht wirklich viel Zeit, denn es gab viel zu viele Tore. Es gab vor allem aber 2 Muster in der Partie, was die Tore angeht. Auf der einen Seite war es ein Spieler, nämlich Marsh für Greenville, und auf der anderen Seite waren es Elfmeter, denn es gab sehr viele Elfmeter für gefühlt sehr viele Sachen. Und daher würde ich sagen, gehen wir auch nicht krass in jedes Tor ein, nur in die eher verrückteren Momente. Es gab bei Marsh, finde ich, ein sehr kopiertes Tor. Das würde ich kurz mal gleich beides ansprechen. In der 22. kriegt er den Ball im Strafraum zugeschoben, denn er rennt mit dem Ball zum Strafraum, passt es zum Spieler auf der Linie, rennt durch in den Strafraum, bekommt den Ball zurückgepasst und kann dann vom rechten Pfosten aus gesehen in die linke untere Ecke reinschieben. Und dieses Tor hat er quasi in der 45 plus 3. exakt nochmal nachgemacht. Und das waren für ihn das Tor zum 0-1 für Greenville und das Tor vom 2-2 für Greenville.
Das war, also das habe ich auch nicht verstanden, warum Charlotte in der Situation nicht mal erkennt oder nicht aus dem ersten Fehler lernt, sondern genau den gleichen Fehler noch in der gleichen Halbzeit wieder zulässt. Sehr merkwürdig. Allerdings, man hat es gerade schon gehört, auch Charlotte hat Tore gemacht, aber die Tore waren, ja, durch Elfmeter. In dem Fall, wobei, der eine war ein Elfmeter, der andere war kein Elfmeter. Aber das erste Tor, der Ausgleich zum 1-1, in der 28. Minute war es ein Elfmeter nach einem ganz klassischen Foul im Strafraum. Da ist halt einer so ein bisschen wie die Axt im Walde, kurz mal durch die Verteidigung geritten, war nicht so gut, hat er zum Elfmeter geführt. Und das 2-1, dort war es von Bakayo ganz gut gemacht. Der steht an der Strafraumgrenze und zieht einfach mal ab. War in der 30. Minute, also 2 Minuten nach dem Elfmeter. Auch da muss Greenwood sich fragen, was war bei ihm los in den 2 Minuten, nur sich da 2 Tore einzufangen.
Bin ich ganz bei dir. Ja, Christian Chaney fiel vor allem mit 12 Metern mehrmals auf, da er, ich glaube, 2 davon verwandelt hat. Was ich noch sehr schön fand, tore-technisch, war dann tatsächlich das Tor von Ben Zerkowski, das am Ende das Tor, das Spiel entschieden hat. Denn in der 96. Minute, also schon tief in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit, bekam er, der gerade erst eingewechselt worden ist, wirklich eine sehr schöne Szene zugesprochen. Denn es gab eine Flanke, die von rechts in den Strafraum wirklich reingeschlagen worden ist. Der eine Greenwich-Spieler duckt sich unterdurch. Der nächste Spieler kriegt den Ball, schiebt ihn zurück in die Mitte und Zerkowski haut ihn dann per Direktabnahme unten rechts rein. War ein schönes Tor, auch von der Vorarbeit bis eben zum eigenen Tor. So kann man mal das Spiel entscheiden. Und ja, was nicht schön war und ich gerne um deine Beschreibung bitten würde, was war denn das für eine rote Karte?
Ja, die mussten wir uns mehrfach ansehen, weil an sich so die ganze Situation schon ein wenig merkwürdig ist und in meinen Augen sehr überflüssig, aber vor allem von einem Spieler sehr überflüssig. Und der Spieler, der in dem Fall die rote Karte kassiert hat, ist Juan Moreno. Und der die Situation ist folgende. Er ist in seinem oder an seinem eigenen Strafraum, an der eigenen Strafraumgrenze im Prinzip, kurz vor der Außenlinie, kann sich den Ball ergattern, wird aber von einem Greenwich-Spieler festgehalten, nachdem er sich den Ball halt ergattert hatte und lossprinten wollte, kann deswegen nicht weiterlaufen, bekommt aber auch irgendwie den Pfiff, ist trotzdem sehr wütend darüber, dass er am Trikot festgehalten wurde und dann kommt es zu einem kleinen Wortduell. Bis dato alles ganz normal. Die Situation wäre jetzt folgende. Er bekommt den Freistoß und sie können sich was aufbauen, sie können eine Situation aufbauen und eventuell sogar ein Tor daraus machen. Wie sieht die Situation tatsächlich aus? Er schubst das erste Mal so den Greenwich-Spieler so ein bisschen, nicht doll, aber nur so also ein bisschen halt. Das sehen sowohl die Linienrichterin wie auch der Schiedsrichter, beide kommen direkt angelaufen und sie liefern sich dann beide direkt nochmal weiter in ein Wortgefecht, sagen sich wahrscheinlich gute Rezepte zu. Und dem einen gefällt dann das Rezept aber nicht so, und das ist in dem Fall Moreno. Und er entscheidet sich dann dazu, so einen kleinen, naja, sagen wir es mal, kraftvollen Schubser, der auch schon eine gewisse Tendenz zum Schlagen hat, gegen den Brustkorb oder eventuell auch gegen das Gesicht, das kann man nicht hundertprozentig erkennen, auszuüben. Was sehr blöd ist, weil zwei Schiedsrichter direkt neben ihm stehen und das in dem Fall sehr klar als Tätigkeit gewertet wird, für ihn also die rote Karte mit sich bringt. Sein Gegenspieler bekommt auch eine gelbe Karte fürs Trikot ziehen, aber an sich, also die Situation ist von Moreno in meinen Augen komplett überflüssig, weil am Ende, du hast es ja gerade schon gesagt, da fällt dann noch ein Tor, sie sind in Unterzahl. Es hätte alles nicht passieren müssen, wenn er sich da in dem Moment im Griff gehabt hätte. Er lässt sich auch gar nicht beruhigen. Also er ist die ganze Zeit da am Meckern und am Pöbeln, diskutierte noch mit anderen Greenville-Spielern. Unnötig. Also in meinen Augen geht die Niederlage da durchaus auch mit auf seine Kappe, weil dadurch, dass er da vom Platz gehen muss, hat er seinem Team wirklich nicht geholfen.
Ich finde, das ist das perfekte Fazit für dieses Spiel. Wenn du nichts hast, würde ich sagen, würde ich gerne mit dir in den Westen rübergehen.
Ich hätte noch ganz kurz was. Man muss bei beiden Teams sagen, also das war wirklich eine wilde Partie. Die jeweils dritten Tore der Teams, also das 2-3 und das 3-3, entstanden ja durch Elfmeter. Der eine unnötiger als der andere. Und also beide Verteidigungen waren nicht so richtig anwesend. Allerdings jeweils der Sturm, der war schon ganz gut mit dabei. Also vielleicht könnte man an der einen oder anderen Stellschraube doch nochmal nachjustieren. Das gibt ein bisschen Aufbaubedarf noch, wie man eventuell künftig lieber Spiele gewinnen sollte. Klar, Greenville hat jetzt in dem Fall 3 Punkte mitgenommen. Charlotte hatte da die Chance gehabt, aber alles nicht so das Richtige. Übrigens noch kurze Anmerkung zum Spiel in der Woche davor. Da waren es knapp über 400 Zuschauer, also haben sie ihre Zuschauerzahl dieses Mal verdoppelt.
Das ist schön, glaube ich.
Ja, glaube ich.
Gehen wir rüber in den Westen und gehen wir in eine Partie zwischen zwei Top-Mannschaften. Und zwar zwischen der einen nicht mehr ganz so neuen Mannschaft, die trotzdem noch recht jung ist, Spokane, die in ihrem zweiten Jahr sind, und AV Alter, die gerade frisch dabei sind. Wir haben den Tabellenführer gegen eines der Top-3-Teams. Und ich muss zugeben, auch wenn der Torstand am Ende bei weitem nicht so krass war wie in dem anderen Spiel, war sie doch sehr unterhaltsam. Und vor allem die Torhüter sind mir sehr positiv aufgefallen. Und ja, gehen wir rein, denn das erste Türchen war tatsächlich ebenfalls wieder recht früh, diesmal in der 14. Minute. Auch das, muss ich sagen, war jetzt ein klassisches Stürmertor. Es gab einen Querpass in die Mitte, der erste Schuss wurde geklärt, doch der Keeper kann den Ball halt nicht festhalten. Und so gibt es dann den klassischen Abstauber reingeschoben und das 1:0 für Spokane.
Es ist allerdings nicht so, dass zu dem Zeitpunkt dann jetzt feststeht, wer diese Partie gewinnen wird, weil AV Alter sich nicht einkriegen lässt und durchaus die eine oder andere Chance sich erarbeitet. In der ersten Halbzeit haben sie beispielsweise dann noch ein bisschen Pech dabei, da ist dann ein Pfostentreffer mit. Sie haben sich ziemlich gute Chancen durchaus auch erarbeitet und ich fand jetzt nicht, dass man da gesehen hätte, oh, das eine Team ist wirklich dominierend unbedingt in dieser Partie, weil gerade in der ersten Halbzeit fand ich, hatte AV Alter da gute Chancen, da noch den Ausgleich zu schaffen, vielleicht sogar auch in Führung zu gehen. Allerdings ist ja die Frage, welcher Coach macht die bessere Halbzeitansprache?
Ich muss sagen, obwohl es Spokane am Ende als Sieger aus der Partie geht, hat mir grundsätzlich, fand ich, AV Alter besser gefallen. Die hatten einige gute Szenen, die hatten einige gute Paraden und so gab es dann vor allem für Mirantium, Tor von Spokane, eine Menge zu tun. Aber vorher, obwohl, nee, war auch in der ersten Halbzeit sich gerade. Ich habe es gerade in der zweiten gesehen. Mirantio, der Keeper von Spokane, kriegt eine wahrscheinlich sogar schon Parade der Woche in dieser Szene. Es gibt einen Freistoß von AV Alter, links, ja, könnte man sagen, fast an der Strafraumecke. Er schießt den Ball in Richtung des linken oberen Ecks und Mirantio kann den Ball übers Tor fausten. Sah sehr gut aus und war vor allem nicht die erste Parade, die AV Alter in diesem Stil erzwungen.
Es gibt so Situationen, die können immer mal vorkommen. Die sagen jetzt nicht unbedingt viel über die Qualität von einem Team aus, sondern da ist manchmal vielleicht auch ein bisschen Pech mit dabei. Und ich finde, Eckensituationen oder Freistöße rund um Strafräume sind so welche. Klar, du kannst sehr gut verteidigen und versuchen da so viel dominieren wie möglich, aber da reicht ja schon ein einzelner Spieler, der in der Situation zu spät hochspringt und schon ändert sich die Situation. Und das haben wir in der 51. Minute. Dort gibt es eine Ecke für Spokane und die ist auch der ganz klassische Weg. Ecke, Garcia springt als erster hoch, hält den Kopf hin und da ist das Tor. Heißt also, Spokane führt 2:0. Allerdings, wie gesagt, ich finde nicht, dass AV Alter irgendwie großartig schlechter gespielt hätte, bis zu dem Zeitpunkt auch, sondern da spielen zwei Teams in meinen Augen durchaus auf Augenhöhe und bieten da eine hochklassige Partie.
Bin ich völlig bei dir. In der 59. Minute gab es dann die nächste Parade von Mirantio. Diesmal war der Freischuss sogar noch spitzer, also der war quasi fast schon an der Auslinie. Wurde auf die rechte obere Ecke gezwirbelt, aber Mirantio kann den Ball wieder rausfausten. Sah gut aus und ja, wiederholt sich AV Alter mit gutem Freistoß, aber Mirantio mit einer noch besseren Parade.
Ich fand allerdings, in der zweiten Halbzeit war Spokane dann doch schon das etwas bessere Team. Sie hatten in der zweiten Halbzeit in meinen Augen mehr Chancen oder haben die Situation zumindest besser umgewandelt. Da sind dann keine weiteren Tore entstanden. Also das Endergebnis war 2:0. Aber ja, wie gesagt, zwei Teams, die durchaus auf Augenhöhe waren und da eine klasse oder eine hochkarätige Partie geboten haben und nicht ohne Grund so weit oben in der Tabelle sind. Dementsprechend auch ein Lob an AV Alter, auch wenn es das in der Partie nicht gereicht hat. In einer anderen Partie, jetzt beispielsweise gegen Charlotte oder so, ich glaube, da wäre das Ergebnis ein anderes gewesen.
Gehe ich mit. Was ich noch gut fand von AV Alter, war deren Keeper. Und er muss sagen, die haben echt eine gute Lage. Also sie haben mit Carlos Aviles einen Keeper, der durchaus solide ist. Und hatten dann auch für einige Spiele, auch wie in diesem, mit Denzel Smith einen Torhüter, der, ich meine, auch Nationalkeeper von Trinidad und Tobago ist. Und der bekam eine sehr gute Gelegenheit, sich für das Tor oder für die Parade der Woche auszuzeichnen. Denn kurz vor Schluss gibt es eine Szene für Spokane, wo Nico Brett die Chance hat, das Spiel erst recht auf 13-0 zu erhöhen. Er kriegt eine Flanke von rechts reingeschlagen, steht, ich schätze mal, 2-3 Meter vor dem Tor, haut den Ball per Kopf aufs Tor. Dancy Smith muss quasi instinktiv handeln, hat nicht wirklich die Zeit, die klassische Flugparade zu machen und quasi crasht in den Ball hinein und schafft es so, den Ball abzublocken. Sah sehr gut aus, wirklich eine reine Instinktshandlung und vor allem ein gehaltener Ball gegen einen sehr erfahrenen Stürmer wie Nico Brett. Und unterm Strich bleibt es dann beim 2-0 für Spokane, die weiterhin am Platz der Sonne bleiben. Und ich stimme dir zu, Avi Alter braucht sich wirklich nicht zu schämen. Für eine Mannschaft in der ersten Saison sind die sehr, sehr gut und meiner Meinung nach auch verdient in der Lage, in der Top 3 mit dabei zu sein.
Absolut.
Hast du sonst noch was in dieser Woche? Irgendein Spiel, irgendein Gerücht, irgendwas, was dich interessiert?
Ich überlege, aber nee, ich glaube nicht.
Gut, dann würde ich euch empfehlen, wie üblich, die USL einfach selbst zu gucken, denn die Lage ist für uns doch sehr einfach hier in Europa, denn alle Spiele werden auf dem offiziellen USL-Kanal gelivestreamt. Der Kanal heißt wie üblich USL, also USL on YouTube. Dort findet ihr alle Spiele als Livestream. Ihr könnt auch, wenn ihr lieber schlafen wollt in der Nacht, die Spiele als Aufzeichnung angucken. Es gibt für jedes Spiel Highlight-Videos und auch jede Woche das Abstimmungsvideo zum Tor der Woche und zur Torwartparade der Woche. Gönnt euch die Spiele, macht euch eure eigenen Eindrücke und vor allem, wenn ihr wollt, lasst uns doch gerne eure Meinung da auf den sozialen Netzwerken, auf den Podcast-Playern diverser Art. Wir freuen uns immer über Feedback oder positive Bewertungen und sind dann nächste Woche zurück, dann in Folge 146 von Sideline, dem USL-Podcast.
Ciao.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.
Sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL-Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.